SWR 1. SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Heute mit einem echten Singer-Songwriter-Kunstwerk, Tapestry von Carole King. 1971 ist das Album erschienen, also vor gut 50 Jahren. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was bedeutet Tapestry eigentlich? Keine Panik, da mussten damals wie heute selbst hartgesottene Vokabelpauker im Wörterbuch nachschlagen. Gemeint ist der Wandteppich. Wie es klingt, hier ein kleiner Schnelldurchlauf.
You've got a friend, but will you love me tomorrow?
Sie haben es erkannt, der ein oder andere Hit ist damit drauf. Wie die auf dem Album gelandet sind und warum Carole King dafür 4 Grammys bekommen hat, unter anderem als erste weibliche Künstlerin in den Kategorien Song des Jahres und Album des Jahres, was James Taylor, die Beatles und Aretha Franklin mit dem Album zu tun haben, über all das sprechen wir heute selbstverständlich noch immer Corona-konform in getrennten Studios mit SWR1 Musikredakteur Benjamin Brendebach.
Hallo.
Und direkt nebenan im Studio mit SWR1 Musikredakteur Christian Fahr.
Hallo.
Mein Name ist Katharina Heinius und ich bin aus dem Homeoffice dazu geschaltet, heute anstelle von unserem lieben Kollegen Frank König. Starten wir jetzt aber erstmal mit dem Opener von Tapestry, I Feel the Earth Move. I Feel the Earth Move, der Opener von unserem Meilenstein-Album diese Woche. Das geht schon gleich mal richtig los, da ist was in Bewegung. Hier steigt Carole King gleich richtig ein. Klingt für mich am Anfang wie ein kleiner musikalischer, leicht bluesiger Befreiungsschlag. Christian, worum geht's in dem Song genau?
Naja, es ist ein Liebeslied, würde ich mal sagen. Und Carole fühlt sich von dem Gegenüber umgehauen. Also die Erde bebt, sobald er den Raum betritt. So ist es wohl gemeint. Und ich finde, das mit dem Bluesigen, das ist etwas, was das ganze Album durchzieht. Es ist nicht aufdringlich, aber es ist permanent vorhanden und auch diese jazzigen Akkorde, wie eben hier zum Beispiel in der Bridge. Also vorher wird so leicht gerockt und dann in der Bridge löst sich das so in Major 7 Akkord auf und das hat immer so einen jazzigen Beiklang.
Woher kommt das, Christian?
Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass Carole King ja zu dem damaligen Zeitpunkt schon über 10 Jahre sehr erfolgreich als Songwriterin für alle möglichen Künstler im Geschäft war und deswegen auch verschiedene Stilistiken einfach verinnerlicht hat. Also das musste sie auch. Also als ein professioneller Songwriter war in der Zeit, konnte nicht sagen, ich schreibe aber nur in dem Stil. Dann hat er irgendwann keine Kunden mehr. Und das war eben bei Carole King nicht der Fall.
Benjamin, Carole King war ja Anfang der 70er, als sie Tapestry veröffentlicht hat, keine Unbekannte mehr im Geschäft. Sogar die Beatles haben sich ja auf sie berufen.
Ja, sie war im Endeffekt schon ein großer Star eigentlich als eben Songwriterin. Die Beatles, also John Lennon soll mal gesagt haben, also er würde gerne mit Paul McCartney das bilden, was also quasi die britischen King and Goffin bilden. Jerry Goffin, das war ja ihr Songwriter-Partner und auch lange Zeit ihr Ehemann. Und die beiden haben halt zusammen wirklich einen Hit nach dem anderen geschrieben. Sie hat auch vorher schon mal ein Soloalbum rausgebracht. Writer heißt das. Das war jetzt nicht ganz so erfolgreich. Aber sie war halt, wie gesagt, sie war eine der ganz, ganz großen Schreiberinnen. Und was Christian eben auch sagte, das finde ich eben macht dieses Album auch aus. Also sie steigt so ein mit diesem bluesigen I Feel the Earth Move. Und aber eigentlich hat man bei dem Album sehr, oder denke ich zumindest, häufig an diese großen Balladen, also It's Too Late oder You've Got a Friend. Aber da sind so kleine bluesige, so witzige, unterhaltsame Songs auch drauf irgendwie, also musikalisch unterhaltsam. Das zeigt so, dass wo das hingeht. Das wird nie langweilig bei ihr.
Und wenn man sich das Singer-Songwriter-Duo ja anschaut, sie mit ihrem Mann zusammen, mit Jerry Goffin, Carole King, da war ja auch die Rollenaufteilung ganz klar. Sie war die Pianistin, sie hat die Musik geschrieben und er den Text. Und da sind ja ganz große Welthits auch in den 60ern schon entstanden.
Ja, absolut. Also Locomotion, ne? Und auch eben You Make Me Feel Like a Natural Woman, werden wir ja später auch nochmal drüber sprechen, waren ja alles schon riesige Hits. Die beiden, die hatten natürlich auch eine sehr, sehr lange Beziehung, also das war so eine typische, oder so wie man sich das heute vorstellt, so eine College-Beziehung, also die haben sich ja auf dem College kennengelernt und haben schon Ende der 50er haben die schon zusammen irgendwie geschrieben. Der erste Song, glaube ich, den sie zusammen geschrieben haben, zusammen aufgenommen haben, das war eine Parodie auf Neil Sedakas Oh Carol. Das war ja auch ein Lied, das für sie geschrieben wurde. Und daraufhin hat Jerry Goffin dann einen Antwortsong darauf geschrieben und das Ganze dann Oh Neil genannt. Und diesen Song hat Carole King damals 1958 dann aufgenommen. Das war auch sehr lustiges, zwar sehr unerfolgreiches Stückchen, aber ein sehr lustiges Stückchen. Und so haben die sehr, sehr lange wirklich sehr, sehr gut auch miteinander zusammengearbeitet.
1960 gab es dann den ersten Hit für die beiden und wir haben da mal eine Collage zusammengestellt, welche Welthits Carole King vor Tapestry bereits geschrieben hat. I know you get to like it if you give it a chance now. Come on baby, do the locomotion. Whoa. Einen Song gab es da eben von Aretha Franklin zu hören. Den hat Carole King auch gleich nochmal selbst für ihr eigenes Album aufgenommen. In einer wirklich sehr schönen, ruhigen, entspannten Version. You Make Me Feel Like a Natural Woman.
Looking out on the morning rain. I used to feel uninspired. So unkind. Your love was the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel like a natural woman.
You Make Me Feel Like a Natural Woman, im Original geschrieben von Carole King, Jerry Goffin und Jerry Wexler, von Aretha Franklin 1967 auf dem Album Lady Soul veröffentlicht und zum großen Hit gemacht. So ist er aber von Carole King auch total schön. Christian, wie hat es dieser Song bei Carole King aufs Album geschafft?
Also ich vermute mal, dass sie ihn selbst für ausgesprochen gelungen hielt und hat es deswegen sich da nochmal rangemacht, denn was sie natürlich nicht hat, ist eine Soul-Stimme. Wenn sie alles möglich hat, aber das hat sie nicht. Und sie versucht das auch gar nicht vorzutäuschen, sondern sie wählt eigentlich einen anderen Weg. Und ursprünglich war das ja nicht so, dass sie das für sich geschrieben hätte und hätte es der Aretha Franklin gegeben. Nein, das war eine Auftrags- Arbeit von Jerry Wexler, der damals Produzent von Aretha Franklin war. Und deswegen steht der übrigens auch als Co-Autor drauf, weil der hat zu Goffin und Carole King gesagt, schreibt einen Song, der Aretha als Natural Woman dastehen lässt. Und deswegen, dass er diesen Ausdruck gebraucht hat, deswegen kriegt er Autorenkredits für den Text.
Ich fand ganz schön zu lesen, in Carole Kings Biografie schreibt sie auch immer von den Real Vocalists, also den wahren Sängerinnen, zu denen sie sich nicht zählt. Und dann führt sie Sängerinnen auf, wie Aretha Franklin und Barbara Streisand zum Beispiel. Aber sie sagt von sich, dass sie doch immer auch im Gefühl ist und die richtige Emotion hat. Wie seht ihr das? Taucht sie als Sängerin in den Song ein?
Ich finde schon. Das ist so ein bisschen, für mich ist das so ein bisschen vergleichbar wie mit einem Bob Dylan. Über seinen Gesangskünste kann man sich ja auch trefflich streiten oder auch nicht. Aber ich finde schon, dass sowohl er als auch sie mit ihren Songs, wenn sie die dann singen, wirklich extremst viel ausdrücken können. Das ist, und so wie sie das da singt, wird das auch kaum einer hinbekommen, so zu singen. Und die Stimme
so
selber, so pur, genau, so echt. Und die Stimme ist, finde ich, sie ist kräftig genug, um zu bestehen, vor allem auch gegen die Band. Und damit hat sie ihren Platz als Sängerin sich dann auch verdient. Andererseits, wie du schon sagst, sie sagt ja selber, dass sie nicht so eine große Sängerin, also sie sich nicht als große Sängerin fühlt. Und wenn man dann so sieht, sie hat ja auch, Natural Woman, so heißt ja, glaube ich, ihre Biografie. Das ist für sie ja schon ein Song gewesen, wo sie sagt, den hat sie für die großartige Aretha Franklin geschrieben. Und man merkt ihr an, wenn sie dann darüber so erzählt, dass sie bei diesen Sängerinnen wie eben Aretha, die hält sie für Sängerinnen, ne? Die hält sie für, also das ist das, wie sie ihre Songs eigentlich auch gerne hört. Und das, ja. Aretha hat, glaube ich, 2015 eine Version für Carole King bei einer Ehrung im Weißen Haus auch gesungen von eben You Make Me Feel Like a Natural Woman. Und dann sieht man dann auch, wie Carole King da wirklich die Tränen laufen, wie die große Aretha setzt sich dann auch nochmal in ihrem späten Alter dann ans Klavier, was sie auch eigentlich nie wieder getan hat, aber da dann nochmal und singt dann diesen Song. Und das ist aber auch einfach ergreifend. Und da kann Carole King jetzt stimmlich nun wirklich nicht mithalten.
Ich finde es trotzdem total schön, dass sie sich getraut hat, im Windschatten von Aretha Franklin diesen Song, den sie ja selbst geschrieben hat, nochmal auch selbst aufzunehmen. Christian, was war für Carole King nun der ausschlaggebende Punkt, dass sie nicht weiter als Singer-Songwriterin im Stillen für andere geschrieben hat, sondern dass sie selbst als eigenständige Künstlerin ihre Songs aufgenommen und veröffentlicht hat?
Die Zeiten hatten sich geändert. Die Zeiten des Entertainments, die waren irgendwie rum. Es war das Zeitalter des Wassermanns angebrochen. Wir waren im Rock-Zeitalter. Und da erwartet man von Singer-Songwritern, dass sie ihre Texte und ihre Songs selber schreiben und sich nicht von professionellen Songschreibern beliefern lassen. Also insofern war da ein Umbruch. Und umgekehrt war es natürlich so, dass man dann sagte, du kannst singen, du kannst Klavier spielen, du kannst auch texten wegen mir, dann mach doch das selber auch mal, anstatt dass du immer nur versuchst, für andere Stars den Büttel zu machen. Es war ein anderer kreativer Anspruch, der im Rockzeitalter aufkam.
Und sie hatte sich ja auch einige Jahre vorher von ihrem Mann getrennt. Kam da auch ihre selbstbewusste Haltung durch, zu sagen, jetzt mache ich selbst?
Also zumindest hat sie es getan. Sie hat allerdings später auch wieder mit Jerry Goffin zusammengearbeitet. Also es ist jetzt nicht so, dass man gesagt hat, nur weil wir jetzt nicht mehr zusammen am Frühstückstisch sitzen, gehen wir uns komplett aus dem Weg. Weil das war ja schon auch eine bewährte Duo-Leistung, die sie gemacht hat. Allerdings hier, jetzt auf Tapestry, eher weniger, will ich mal sagen. Da ist es nur bei wenigen Titeln vertreten und das sind die alten in der Tat.
Das war ja dann auch in dem Fall gerade eine sehr, sehr schwierige Zeit für Jerry Goffin, ne? Also auch gerade als sie sich getrennt haben, das hatte ja unter anderem auch damit zu tun, dass er auch mit Drogen experimentiert hat und solchen Dingen. Und sie hat mal erzählt, dass er sich selber so als diesen Musikstar, diesen, ich sag mal, diesen dunklen Musikstar-Traum geträumt hat. Ja, also ein Musiker muss fertig sein mit dem Leben, und so dieses Gefühl hatte Jerry Goffin eigentlich für sich. Und sie selber war eher dahingehend, dass sie sagte, ja, okay, das Leben, das kann verdammt hart sein. Aber ich mache halt weiter, und irgendwo finde ich auch die schönen Momente, und das wollte sie in ihren Songs rüberbringen, und deswegen hat sie ja dann auch angefangen, auch selber zu texten. Interessanterweise hat sie mal erzählt, dass sie später mit Paul McCartney über genau dieses Problem gesprochen hat, dass sie gesagt hat, okay, der Jerry Goffin, der hatte diese Lust am Untergang sozusagen, und dann sagte Paul McCartney, ja genau, das war mein Problem auch mit John Lennon. Und da musste sie sich damals von Jerry Goffin einfach loslösen und ihre eigenen Sachen tatsächlich machen.
Aber vor dem Texten hatte sie immer ganz, ganz großen Respekt.
Ja, das hatte sie.
Und deswegen hat sie sich ja auch noch eine Texterin zur Seite gestellt für dieses Album, Toni Stern. Aber sie hat auch noch jemand anderes kennengelernt, Ende der 60er, den US-amerikanischen Singer-Songwriter James Taylor, der ja damals noch nicht so wirklich bekannt war.
Er hat in ihrer Band ja unter anderem auch gespielt. Auf dem ersten Album war er ja schon dabei. Mhm. Aber er hatte noch lange nicht den Durchbruch. Nein, genau das kam dann
erst. Er war, glaube ich, bei Apple Records unter Vertrag und hat da sein Debütalbum aufgenommen. In den Abbey Road Studios sogar, aber das ist nur eine Randgeschichte. Aber er hat dann einen Song von Carole King gehört, den er selbst dann zum Hit gemacht hat. Aber wir hören den jetzt erstmal natürlich in der Version von Carole King. Hier ist You've Got a Friend. You've Got a Friend von Carole King. Wunderschön, dieses Piano, diese Akkordreihenfolge, wie sie sich mit der Melodie verschmelzt, finde ich total schön. Ein Song, den später James Taylor zum Hit gemacht hat. Benjamin, welche Rolle hat denn James Taylor in der Zeit in Carole Kings Leben gespielt?
Er hat eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt. Also er war erstens ein sehr guter Freund damals schon. Es war übrigens nie eine Beziehung zwischen den beiden, also nie eine mehr darüber hinausgehende als Freundschaftsbeziehung. Aber sie waren sehr befreundet. Er hat bei ihr auf dem Debütalbum ja schon Gitarre gespielt. Sie hat aber auch in seiner Band eben mitgespielt und hat ihn auf der Bühne begleitet. Und da kommt dann wirklich ein entscheidender Punkt rein, den James Taylor dann eben für sie den Weg bereitet hat. Er hat nämlich gesagt, bei einer Tour hat er dann irgendwann mal gesagt, du musst deine Sachen selber singen und jetzt gehst du morgen selber mal auf die Bühne und singst. Und da hat sie sich erst so ein bisschen geweigert und hat das dann aber doch gemacht und hat sich getraut und hat dann sehr positive Rückmeldungen, wie sie fand, so aus dem Publikum bekommen. Und das führte dann dazu, dass sie später auch überhaupt selber aufgetreten ist. Also es waren zwei Schritte, die sie brauchte. Also erstens, dass sie selber ihre Songs singt und auf Platte bringt. Und dann auch noch, dass sie das dann eben auch noch auf einer Bühne macht. Das waren, und da hat James Taylor entscheidenden Anteil dran.
Und James Taylor hat dann You've Got a Friend zum Hit gemacht und den hören wir jetzt.
Winter, spring, summer or fall. All you got to do is call. And I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend.
Was ich ja total schön finde, die beiden haben den Song dann auch noch zusammengespielt 2010 auf der Troubadour Reunion Tour. Es ist wirklich ein besonderer Moment, wenn Carole King dann mit James Taylor einsetzt.
When you're down and troubled and you need some love and care, and nothing, oh, well, nothing is going right. Just close your eyes, thinking, yes, and soon I will be there to brighten up, yeah, even your darkest night. You just call out my name, and you know. Winter, spring, summer or fall, really all you gotta do is call, and I will be there, yeah, yes, I'll be there. You've got a friend.
If the sky above should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud. Soon you'll hear.
Your soul, if you let them. Oh, now, don't you let them.
So schön, wenn zwei so enge Freunde diesen Song gemeinsam singen. Christian, Carole King hat für diesen Song den Grammy gewonnen in der Kategorie Song des Jahres. Rein kompositorisch finde ich ja mehr als verdient.
Kann man so sehen, würde ich auch unterstreichen. Das ist natürlich hier eine ganz großartige Stilmischung. Das hat man jetzt gerade in der letzten Version gehört. Da kommt Folk und Musical zusammen. Und es gibt da dann auch wieder diese überraschenden Wendungen, die irgendwie in den klassischen Bereich verweisen. Und das wird trotzdem ein organisches Ganzes. Also man hat nicht das Gefühl, das ist am Reißbrett entworfen, sondern es geht ganz natürlich nach vorne. Und auch diese Quartvorhalte, die in dem Piano dann so auftauchen, die geben immer so auch dann so was typisch Amerikanisches. Die große Melodie, der große Melodiebogen, das könnte aus einem Musical von also so wie South Pacific oder so sein. Also die große amerikanische Songwriter-Tradition vor dem Rock'n'Roll, die ist hier auch aufgefangen.
Ich finde, man spürt auch total, dass der Song oder die Songs von Carole King generell vom Klavier aus gedacht sind, dass sie eine Pianistin ist. Weil wenn man sich ans Klavier setzt und diesen Song spielt, dann liegen die Akkorde so schön eng beieinander, dass es eigentlich sehr, sehr leicht zu spielen ist, weil es wirklich fließt in den Händen, finde ich.
Ja, es sind so diese typischen Bam, 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 Bam. Diese diatonischen Durchgänge. Während der Akkord gleich bleibt, aber der Kontrapunkt ändert sich. Das macht eben auch diesen klassischen Anklang aus. Man sieht zum Beispiel, wenn man die Solo-Version von James Taylor, da ist das auf einmal ganz anders. Dann klingt das eher so wie Jim Croce oder so. Also dann kriegt das eben nicht mehr so dieses Jazzig-Pianistische, sondern dann ist es wirklich Folk-Pop. Und die Komposition gibt das auch her.
Ich wollte gerade sagen, das macht eben ja auch aus, also das macht dann wiederum die Version von James Taylor eben aus, dass er dieses vom Klavier Gedachte, aber dann auf die Gitarre umsetzt, ne? Und jetzt gerade in dieser Live-Version, da hat man das wunderbar gehört, da stehen ja Gitarre und Klavier im Endeffekt gleichberechtigt nebeneinander. Und das macht diese Version dann nochmal so ganz besonders, finde ich, weil da kommt beides. Da kommt dieses Folkige von James Taylor rüber und das Klavier von Carole King, das passt perfekt zusammen.
Jeder bringt seinen Anteil mit in den Song und das macht ihn rund am Ende.
Genau. Ja.
Hören wir mal weiter durch dieses fantastische, sehr kunstvolle Album mit dem Song Where You Lead. Where You Lead, ein Song, den Carole King zusammen mit der Songwriterin Toni Stern geschrieben hat. Die beiden haben mehrere Songs auf diesem Album gemeinsam geschrieben. Benjamin, als wir uns darüber unterhalten haben, über welche der 12 Songs auf Tapestry wir einen genaueren Blick werfen sollten, hast du sofort angemerkt, dass dieser Song für dich auf gar keinen Fall fehlen darf. Warum?
Weil der für mich im Endeffekt diese Quintessenz dieses Albums irgendwie hergibt. Für mich zeigt er das oder bringt er das, dieses Gefühl dieses Albums am besten rüber, was es für mich ist, nämlich wie so eine, ich sag mal, wie so eine warme Decke. Da kann man sich so reinkuscheln. Und das kommt bei diesem Song, finde ich, sehr gut rüber und war das für mich auch immer. Jetzt habe ich in der Recherche dann vorher auch gelesen, dass dieser Song eigentlich gar nicht auf dieses Album sollte. Der Produzent Lou Adler hat wohl gesagt, das ist der schwächste Song eigentlich. Und vor allem ist er eben textlich etwas problematisch. Weil Carole King hat sich ja auch auf diesem Album und auch vorher schon immer als sehr starke Frau präsentiert eigentlich und sehr unabhängige Frau. Und Where You Lead ist aber eigentlich vom Thema her, ist das wieder so eine Abhängigkeitsbeziehungsgeschichte. Ne? Also wo du hingehst, da werde ich sein und ich gehe mit dir und ich unterstütze dich. Aber das ist so dieses typische Frau-Mann-Bild von damals, was sie nicht sein wollte und was sie in keiner Weise gelebt hat. Und Deswegen hat sie diesen Song auch lange Zeit nicht mehr live gespielt, weil sie gesagt hat, das ist eigentlich nicht ihrs.
Trotzdem ist dieser Song einer der erfolgreichsten von diesem Album, wenn man da überhaupt ein Ranking irgendwie erstellen möchte. Einige jüngere Podcast-Hörerinnen, ich sage mit Absicht Hörerinnen, kennen den Song vielleicht aus einer anderen Ecke, nämlich als Titelmelodie von der Serie Gilmore Girls.
Loving you the way I do, I know we're gonna make it through, and I would go.
Where You Lead vom Gilmore Girls Soundtrack. Für die Vorstadtserie hat Carole King den Song mit ihrer Tochter Louise Goffin nochmal neu aufgenommen. Man hat sie auch eben zum Schluss dann singen hören, ihre Tochter. Und Benjamin, Carole King hat es sich auch nicht nehmen lassen, eine kleine Nebenrolle in der Serie zu übernehmen.
Genau, da hat sie eine Besitzerin eines Musikladens gespielt, kam dann auch immer mal, war dann immer mal wieder zu sehen. Das hat ja dann auch ganz großen Spaß gemacht. Diese Serie und diese Aufnahme dieses Songs, die hat dann im Übrigen auch später dazu geführt, dass sie diesen Song wieder leiden konnte. Denn sie hat den umgeschrieben. Also sie hat dann die Texterin damals angerufen und hat den umgeschrieben auf eine Mutter-Tochter-Beziehung. Das war das, was sie, was eben auch die Produzentin der Serie, die Amy Sherman-Palladino, sich gewünscht hat, und dann hat sie textlich das Ganze so ein bisschen umgearbeitet und hat das dann zusammen mit ihrer Tochter aufgenommen, und damit bekam der Inhalt dieses Songs einen ganz anderen Dreh, einen ganz anderen Spin. Und heute sagt Carole King auch, dass das ein wunderbarer Song für sie ist, weil sie jetzt auch inhaltlich genau da mitgehen kann, ne?
Und zum Glück sind da ja auch die Amerikaner oft entspannter, oder die amerikanischen Singer-Songwriter, ihre Songs dann nochmal Jahrzehnte später zu verändern als wir Europäer. Und auch was die Schauspielerei betrifft, da sind sie ja oft offener. Nach diesem kleinen Ausflug in die Serienwelt gehen wir mal wieder zurück zum Album. Tapestry heißt es, was ja so viel bedeutet wie Wandteppich oder Bildteppich. Eine mühevolle Handarbeit in jedem Fall. Carole King hält auf dem Cover auch einen in der Hand. Vielleicht als Zeichen, als Sinnbild für die mühevolle Handarbeit einer Singer-Songwriterin für einen Song. Christian, was hat ein Wandteppich jetzt mit diesem Album ganz konkret zu tun?
Ich glaube, das schließt sich erst dann, wenn man praktisch den Titelsong sich mal vornehmen, Tapestry, wo praktisch das Leben teilweise mit dem Wirken eines Wandteppichs verglichen wird, zumindest aus der Sicht der Protagonistin, dass sie das Gefühl hatte, sie hat ein wunderbares Leben gehabt bis zu einem bestimmten Moment. Der Teppich wurde immer bunter und immer prachtvoller, und dann ist halt irgendwas passiert, was sie verstört oder irritiert hat.
Dann würde ich sagen, hören wir doch erstmal kurz rein und dann sprechen wir nochmal über den Song Tapestry.
My life has been a tapestry of rich and royal hue, an everlasting vision of the ever-changing view, a wondrous woven magic in bits of blue and gold, a tapestry to feel and see, impossible to hold. Once amid the soft silver sadness in the sky. There came a man of fortune, a drifter passing by. He wore a torn and tattered cloth around his leathered hide, and a coat of many colors, yellow, green on either side.
Tapestry vom Album Tapestry. Carole King singt hier in den ersten Zeilen: Mein Leben war ein Wandteppich von reicher und königlicher Färbung, ein Wandteppich zum Fühlen und Sehen, unmöglich zum Festhalten. Christian, du hast ja schon angedeutet, worum es hier geht. Unmöglich zum Festhalten. Fasst dieser Song die großen Lebensthemen auf ihrem Album zusammen? Macht sie hier so eine Art Cut? Sie ist ja ungefähr 30 in dieser Zeit und schaut auf ihr Leben und guckt, was noch kommen könnte?
Also zumindest ist es der anspruchsvollste Text, der auf diesem Album zu finden ist, der auch ohne Musik bestehen könnte als Lyrik. Und da muss man tatsächlich sagen, Hut ab vor Carole King, die bisher so etwas in dieser Art ja nicht gemacht hatte. Also der Text geht dann etwa so weiter, dass sie trifft dann irgendjemanden, eine ganz bizarre Erscheinung, ein Mann wohl, und der versucht auch klarzukommen irgendwie mit dem Leben, schafft es aber nicht. Und was er anfasst, geht schief. Und zum Schluss kommt aber trotzdem wieder jemand und holt sie wieder ab. Also es ist eine sehr vielschichtige Erzählung, die da abläuft, oder ein Film, der da abläuft. Und aber jetzt das komplette Album nochmal auf einen Pintglas-Punkt zusammenfasst, das weiß ich nicht. Aber er ist jedenfalls ein Song, der einem, wenn man ihn sich mal vor allem am Text auch über sich ergehen lässt, der lässt einem dann nicht mehr los. Und musikalisch ist das erste Sahne. Hier trifft irgendwie Debussy auf Gershwin, würde ich sagen.
Ja, es ist fast Klangmalerei.
Ja, ja. Und sie spielt hier übrigens alles selber. Es gibt hier keine weiteren Musiker, die beteiligt werden. Braucht man aber auch nicht. Also dieser Song braucht zum Beispiel kein Schlagzeug. Der funktioniert auch so. Das ist eine Art Kunstlied.
Ja, er ist sehr flächig komponiert. Auch mit dem Mellotron dazwischen.
Ja, die Keyboards im Hintergrund, die aber trotzdem wichtig sind. Dass es nicht einfach nur in Anführungszeichen eine Piano-Ballade wird, sondern ein Kosmos noch dahinter steht.
Sie macht eine Welt auf in dem Moment damit.
Ja, so sehe ich das.
Bevor wir gleich zum letzten Song vom Album kommen, gibt's noch einen kleinen Ausflug. Das Album Tapestry hat einen echten kollegialen Ritterschlag erhalten, denn neben den reinen Verkaufszahlen, die natürlich immer für ein Album sprechen, aber auch irgendwie noch lange nicht über die musikalische Qualität was aussagen, die liegen in diesem Fall bei über 25 Millionen verkaufte Exemplare. Was aber schon was über die musikalische Qualität verrät, ist, wenn Musikerkollegen hergehen und sich zusammentun, um ein komplettes Album zu covern. So ist es geschehen 1996. Da ist Tapestry Revisited erschienen, praktisch zum 25-jährigen Jubiläum des Albums. Und da sind ganz fantastische Coverversionen drauf. Die Bee Gees, Celine Dion, Rod Stewart, Aretha Franklin oder auch Curtis Stigers oder auch Richard Marx haben sich auf diesem Album die Ehre gegeben und jeweils einen Song von Tapestry gecovert. Das ist wirklich eine große Ehre und es macht große Freude zu hören, wie sich fantastisch komponierte und getextete Songs bei ganz unterschiedlichen Künstlern entfalten. Christian und Benjamin, ich habe euch im Vorfeld der Podcast-Aufzeichnung gebeten, euch jeweils einen Song von diesem Album rauszusuchen und ihn mitzubringen. Benjamin, welcher ist es denn bei dir geworden?
Ich habe ja immer so ein bisschen ein Problem, wenn irgendwelche Künstler, auch wenn es große Stars sind, eines meiner Lieblingsalben covern. Bei dem hier hat es aber einigermaßen gut funktioniert. Ausgesucht habe ich mir The Manhattan Transfer. Einmal, weil ich die Version des Liedes ganz schön finde und zweitens, weil ich diesen Song gerne nochmal hier auch gespielt hätte, nämlich Smackwater Jack. Das ist so mein heimlicher Favorit auf dem Album. Das ist ein kleines, feines Liedchen, sehr fluffig, sage ich mal. Aber was eben Manhattan Transfer dann daraus machen, dann wird das so bluesig, funkig und ich finde es einfach gut.
Dann hören wir da jetzt mal rein.
Ja. We'll be right back.
Da ist richtig schön zu erkennen, wie soulig die Songs von Carole King klingen können. Christian, welchen Song hast du uns mitgebracht?
Ja, bei mir ist es Rod Stewart mal wieder. Und zwar So Far Away, der zweite Song auf dem Originalalbum. Und Rod Stewart macht das hier sehr gut. Vielleicht bin ich auch ein bisschen voreingenommen, weil ich das Video kenne und das ist umwerfend.
So far away, doesn't anybody stay in one place anymore? It will be so fine to see your face at my door, and it doesn't help to know that you're just time away. Long ago I reached for you, and there you stood. Holding you again could only do me good. Oh, how I wish I could, but you're so far away. Yeah. One more song about moving along the highway. I can't say much of anything that's new. But if I could only work this life out my way, I'd rather spend it being close to you. That you're so far away, doesn't anybody stay in one place anymore? It will be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're so far away. So far away. Yeah, you're so far away. Oh, yeah.
So far away von Rod Stewart in einer wirklich wunderschönen, sehr entspannten, doch kraftvollen Version vom Album Tapestry Revisited. Christian, du hast den Song rausgesucht und du bist auch vom Video sehr begeistert. Warum?
Weil Rod Stewart da so cool wirkt. Es war vor 25 Jahren, also da war er noch etwas jünger, bärtig, und das spielt in so einer italienischen Stadt. Und er steht da praktisch so verloren auf der Straße. Die Straßenszenen spielen sich ab, also es gehen viele Fußgänger vorbei. Dann sitzt er in einem Café, dann ist eine Frau, wahrscheinlich diejenige, die er meint, sitzt am Nebentisch im Straßencafé. Und das Ganze ist eben sehr durch diese sich aufbauende Breitband-Sounds mit der Gitarre, dann kriegt das eine unheimliche Tiefe, finde ich.
Also wir sollten da auf jeden Fall mal reingucken. Ich habe auch noch einen mitgebracht, und zwar You've Got a Friend, gesungen von Aretha Franklin.
Winter, spring, summer or fall, all you have to do is call, and I'll be there, yes I will. You've got a friend. Just keep
You've Got a Friend ist plötzlich eine Gospel-Soul-Nummer, wenn Aretha den Song singt, gemeinsam mit dem Geschwisterduo Baby und Cheche Winans. Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Es gibt noch einen Song, den wir hier gerne am Ende des Podcasts ausspielen und über den Christian Fahr sagen würde:
Der geht runter wie Öl.
Genau, It's Too Late kommt jetzt in voller Länge. Ich sage danke fürs Mitmachen bei Benjamin Brendebach.
Sehr gerne.
Und bei Christian Fahr.
Genauso gerne.
Mein Name ist Katharina Heinius und ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we've just stopped trying. And it's too so easy living here with you. You were light and breezy, and I knew just what to do. Now you look so unhappy, and I feel like a fool. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it, something together, don't you feel it too? Still, I'm glad for what we had and how I was.